Hallo und willkommen zu 129, unserem Podcast zu Führung und künstliche Intelligenz. Wir gehen der Frage nach Data Science, künstliche Intelligenz, datengetriebene Produkte auf der einen Seite und Kultur, Organisation, Führung auf der anderen Seite. Was gibt's da zu lernen? Ich bin hier mit meinem Freund und Kollegen Mikio Braun. Mikio ist 15 Jahre lang einem Postdoc nachgejagt, hat researched für Machine Learning, künstliche Intelligenz und war dann einige Jahre in der Industrie bei Zalando und anderen Organisationen, hat Produkte gebaut und Teams geleitet und beschäftigt sich heutzutage damit, Teams zu mentoren auf dem Weg, künstliche Intelligenz für sich umzusetzen und voranzukommen. Mikio, schön, dass du hier bist.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich meine, den Postdoc, den habe ich ja wirklich gemacht. Dem nachgelaufen bin ich dem Professor natürlich, den ich nie, der immer in unerreichbarer Ferne war. Ja, genau. Und auf der anderen Seite haben wir Marlin, seit mehr Jahren unterwegs als Berater, Firmen helfen mit Change-Projekten und davor viel Erfahrung, Leitung von HR und Personal und anderen Sachen.
Ja, wunderschön, Mikio in Berlin. Wie ist die Stimmung gerade? Wir sind am Ende von zwei interessanten Jahren. Ist alles wieder offen? Genießt ihr den Sommer, den kommenden Sommer? Wie?
Ja, hat sehr gut. Also ja, gerade jetzt ist es wirklich sehr schön. Mal jetzt Wochenende war sehr warm. Die letzten zwei Tage war wieder ein bisschen angenehmer, aber sehr schöner Frühsommer. Muss man sagen. Manchmal kriegt ja Berlin nicht die Kurve und dann sind es direkt 38 Grad im Juni. Ja. Aber dieses Jahr scheint es ein bisschen gleichmäßiger in den Sommer zu gehen als sonst.
Und wahrscheinlich eine Party nach der anderen. Ne? Die Leute haben Lust, sich zu sehen.
Ja, ich glaube, die jungen Leute, ich bin ja nicht mehr in dem Alter. Nein, das ist ja ein Scherz. Aber ja, doch, die Straßen sind natürlich voll. Alle gehen wieder aus, was man ja in Berlin auch sehr schön machen kann. Ja. Pizzakästen, Pizzakartons stapeln sich überall, aber gut, das war vor der Pandemie auch schon so.
Also bei mir gefühlt in Süddeutschland ist quasi jeder im Urlaub am Gardasee, an den Seen hier, also es gibt kaum ein Halten mehr, Leute zu sehen, rauszukommen und das, was ich mache, so Change-Themen und so weiter, wahnsinnig viele Workshops und die Hälfte der Miete ist quasi, dass Leute sich einfach wieder treffen und sich freuen. Man ist doch echt sehr müde von den Bildschirmen und hat wieder richtig Lust.
Allerdings. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei Wochen auch sehr viele Leute zum ersten Mal getroffen, die ich sonst immer nur über Bildschirm gesehen habe. Hm. Und dann fragt sich immer, wie groß sind die Leute eigentlich wirklich? Gibt's. Sind viele Überraschungen.
Und apropos Überraschungen, die Tech-Welt ist ja gerade ein bisschen am Beben und am Fragen. Merkst du da was in deinem Umfeld?
Ja, also ich glaube, gab ja in Berlin auch, hat es auch schon ein paar Firmen mit Entlassung getroffen. Mhm. Ja, ich glaube, also jetzt den Leuten, die ich so kenne, ist noch keiner direkt betroffen, aber es kommt irgendwie näher. Und ich glaube, das, was mich so ein bisschen beschäftigt, ist, dass es so schnell war. Früher hatte man immer das Gefühl, das dauerte 2 bis 3 Jahre, bis irgendwelche Trends aus dem Silicon Valley hier rüber schwappen. Mhm. Aber ich glaube inzwischen, auch weil diese ganze der ganze Investmentbereich internationaler ist, also es gibt ja auch Berliner Firmen, die Investoren aus Silicon Valley haben, ist es halt viel unmittelbarer. Und da gab es ja von Sequoia eine sehr klare Ansage, dass man jetzt den Gürtel enger schnallen muss, damit das Geld irgendwie reicht.
Und was so deine Prognose, zieht sich eine Weile hin, oder?
Ich denke schon, ja. Also ich glaube, das ist ja doch recht nachhaltig, dass das Geld aktuell nicht mehr da ist und das wird jetzt, glaube ich, auch nicht so schnell wiederkommen. Mhm. Oder mal gucken. Ja. Aber ich glaube, andererseits waren die letzten paar Jahre auch sehr, also es war einfach unfassbar viel Geld da, wenn man gesehen hat, was selbst so Pre-Seed- und Seed-Runden waren, direkt so im Millionenbereich, das gab es halt früher nicht. Und ist vielleicht auch nicht, also so Werte wie nicht mehr Geld ausgeben, als Geld zu machen, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn die Leute daran wieder erinnert werden.
Ja. Also ein bisschen Normalität kehrt wieder ein, aber für Data Science, AI-Projekte ist sicherlich dann auch eine Frage, ne? Wenn man ein bisschen zurückschraubt und so weiter, was überlebt? Ja. Gibt es da wieder einen Shift in der Strategie? Werden Themen in Frage gestellt? Da bin ich mal gespannt, wie man da seinen Weg findet.
Ja, da ich auch. Also genau, habe ich noch nicht gesehen, aber klar, irgendwie. Also einerseits ist es ja, glaube ich, auch schon klar den Leuten, dass es wichtig ist, aber gibt natürlich anderes, was vielleicht essentieller ist.
Ja. Gut, wir wollen uns heute beschäftigen mit den Wordley Maps und der Bedeutung für künstliche Intelligenz, Projekte, Organisation, Führung. Freue mich drauf. Gib doch mal deinen Pitch. Was sind die Wordley Maps? Warum? Wer braucht die? Warum braucht man die?
Wordley Maps, ja. Das ist so eine, also ich würde sagen, Wordley Maps sind so eine Visualisierungstechnik von Simon Wordley, der das quasi für sich selber erfunden hat, als er irgendwann CEO oder CTO war und sich gefragt hat, wie macht man überhaupt gute Strategie? Und der hat irgendwie angefangen, so ein 500-Seiten-Buch zu schreiben auf Medium, das im Laufe der Zeit immer mehr Follower oder Interessenten gefunden hat. Inzwischen gibt es ja da so eine ganze Community, die das irgendwie versucht anzuwenden. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied zu anderen Organigrammen oder Architekturdiagrammen ist bei Wordley, dass er halt gesagt hat, also es wird nicht einfach nur Zusammenhänge aufgezeichnet, sondern die Position auf der Map hat auch eine Bedeutung. Ja, und das erlaubt es einem, Vorhersagen zu treffen, wie sich Produkte oder Bereiche einer Firma weiterentwickeln und wie man am besten damit umgeht.
Und für wen würdest du sagen, ist quasi das besonders wissenswert und wer hat was davon? Was wird damit gelöst?
Ja, ich glaube schon Leute, die quasi so die ganze Firma im Blick haben und sich halt fragen, wo sind die verschiedenen Teile der Firma, wo muss ich investieren, mit welchem Bereich muss ich wie umgehen und so weiter. Ne? Also es ist, glaube ich, nicht so auf Teamebene, sondern wirklich auf Department oder ganz oder Firmenebene.
Ja. Ja, also ich glaube, in meiner Wahrnehmung, ich habe das quasi über dich kennengelernt, habe mir dann ein paar Videos reingezogen von Simon Wordley, war eine ganz angenehme Präsentation, wie er es so macht, sehr, sehr illustrativ, sehr, sehr lustmachend. Und ich glaube, auf Medium benennt er das ja topografische Business Intelligence oder so, ne? Also kartenbasierte Insights und Erkenntnisse für die Strategie. Und ich denke, das ist aus meiner Sicht auch ein großer Gewinn, Strategie sehen zu können, gemeinsam zu vermitteln, was vor das innere Auge zu malen und auch die verschiedenen Teile, die damit zusammenhängen, zu sehen. Und ich merke, das ist für viele eine Neuerung. Das gibt es so eigentlich nicht. Ich meine, es gibt für Feldermatrizen mit beliebigen quasi Achsen, wo man versucht, was zu verordnen und kompetitiv zu positionieren. Es gibt verschiedene Klassifizierungssysteme, aber Strategie krankt manchmal an der Narrative und an dem Mitnehmen der Leute. Ne? Also es ist nicht sehr einend. Und deswegen finde ich sehr hilfreich für Leute, die entweder Strategie entwerfen oder Strategie übersetzen, im Prinzip sich zu verankern, wo stehen wir denn? Anstatt ein willkürliches System zu machen und zu sagen, wir sind besser als der Wettbewerb oder sonst was, zu sagen, okay, das ist die Ausrichtung und das sind quasi die Herausforderungen, die wir haben. Und speziell für Data Science und AI-Projekte finde ich es sehr wichtig, dass man immer wieder seinen Wert und seinen Beitrag und auch die Challenges auch dem Senior Management gut vermittelt und verkauft. Ne? Also im Prinzip ist das immer noch ein Übersetzungsproblem, das da vielerorts stattfindet? Wie managen wir das? Was ist die Bedeutung? Wie schnell entwickelt sich was? Und so weiter. Und da hatte ich das Gefühl, diese Wordley Maps sind ein Ansatz, um das transparenter machen zu können, wenn man sie dann entwickelt und das Ganze gut rüberbringen kann.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, ja, genau. Dieses Entwicklungsthema ist ja auch ein, oder eines der ersten Eigenschaften dieser Map ist ja, dass es sagt, es gibt quasi in jedem Produktbereich eine Evolution über Zeit, die mehr oder weniger schnell abläuft. Die erlaubt es einem dann halt irgendwie vorherzusagen, wie es weitergeht. Und das ist, glaube ich, auch was, also die meisten anderen Verfahren sind ja nicht so dynamisch, ne? Sondern man hat einfach, man stellt halt den Zustand dar, wie er jetzt ist.
Ich glaube, wir bräuchten noch eine kurze Einführung in die Logik der Wordley Maps. Also wie sieht so eine Wordley Map aus? Was ist so die Orientierung in den Wordley Maps?
Genau, also was man macht, ist, man zeichnet üblicherweise so eine Value Chain in der Firma ab. Also man fängt oben quasi, ist nah beim Kunden und unten ist es halt weniger weit weg. Und dann trägt man quasi die verschiedenen Teile auf der Firma oder verschiedene Produktbereiche, Services, die halt die zusammenspielen, um am Ende was dem Kunden zu liefern. Ja, also wenn man Das ist erstmal die eine Achse, sozusagen die vertikale Achse. Also man fängt an mit, weiß ich, der Kunde kommt auf eine Webseite und für die Webseite braucht man irgendwelche Softwaresysteme und so geht man immer weiter runter, bis man am Ende wirklich bei dem, sozusagen bei dem physischen Rechner, bei der Cloud ist, bei dem Internet oder irgendwas, je nachdem, wie weit man gehen möchte. Und man zeichnet quasi immer zusammen, worauf diese Sachen aufbauen. Und das andere ist, auf der horizontalen Achse zeigt man quasi auf, von links nach rechts, wie reif quasi dieses Produkt ist. Ja? Also man hat quasi ganz links Sachen, die sind komplett neu, die sind quasi gerade erst erfunden worden. Und dann in der Mitte hat man Sachen, die schon, wo man etwas schon verbessert hat. Also es funktioniert schon, bis man dann zu etwas ist, was bereits ein Produkt ist, was noch nach und nach verbessert wird. Und die letzte Phase, die man hat, ist quasi, wo irgendwas dann Commodity ist. Also es ist schon klar, wie das Produkt aussieht, jeder kann es herstellen. Und dadurch kriegt man quasi so eine Map, die einerseits von oben nach unten geht, also immer weiter vom Kunden weggeht, aber andererseits sieht man auch diese verschiedenen Sachen, die man hat, auf welcher Evolutionsstufe stehen sie eigentlich. Und was ich vorhin meinte, eine wesentliche Einsicht ist halt, dass der Druck ist immer, dass sich die Sachen immer weiterentwickeln von links nach rechts. Ja? Und die also es wird immer irgendwann erfunden, dann wird daraus versucht, ein Produkt zu bauen. Das Produkt wird immer besser gemacht, bis man irgendwas gefunden hat, was einfach gut funktioniert. Und ab dem Punkt ist es ein Commodity. Also zum Beispiel, wenn man, also Cloud zum Beispiel ist irgendwie so ein Punkt, der hat mal angefangen mit, man hat halt irgendwie einen Rechner, auf dem man irgendwelche Software laufen lassen will. Und dann wurde das immer mehr vereinheitlicht, wie man jetzt diese Rechner bekommt und wo man die hinkriegt, bis man an einem Punkt ist, wo eigentlich hat man ein Produkt, man kann irgendwie einen Rechner in der Cloud anmieten und es interessiert einen eigentlich gar nicht mehr genau, welcher Kunde das irgendwie ist. Mhm. Ja, und einer der konkreten, also von welchem, wo man es herkriegt, ja. Oder Gegenstände, also Schrauben, ne, sind halt auch irgendwie so. Schrauben sind schon bei Commodity, die sind ja schon gedinnt, genormt. Man kann einfach, es ist eigentlich egal, von wem ich die Schraube kaufe, die Schraube ist immer dieselbe. Aber es gibt andere Bauteile, die sind halt noch ganz neu. Da hat sich gerade vielleicht jemand erfunden, es gibt vielleicht nur eine Firma, die irgendwie herstellt und so weiter. Genau, Wortley sagt, das ist quasi wie das Wetter. Ja, es geht immer von links nach rechts und jedes Mal an diesen Übergängen zwischen den verschiedenen Phasen, die sind halt interessant. Ja, also wenn irgendwas zum Beispiel von einem guten Produkt in Commodity übergeht, ändert sich plötzlich der gesamte Markt. Und das ist irgendwie das, woraus dann die Einsichten irgendwie
entstehen. Also das Ganze sieht, wenn man es googelt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Baumdiagramm. Ne? Von oben ist der Kunde, wo alles zusammenläuft. Und dann hast du halt diese Baumstruktur mit den verschiedenen technischen und Wertschöpfungskomponenten, die dranhängen. Sag mal ein Beispiel aus deinem Search and Recommendation Umfeld, wo was Commodity war, auf das ihr aufgebaut habt und wo was wirklich in der Genese war, noch ganz weit links, das quasi noch zu erforschen galt.
Ja, okay, also generell bei so Data Science, ne? Also genau, ein Beispiel wäre schon Computer, also inzwischen, man hat dann AWS oder Google Cloud oder irgendwas und man kann sich einfach Rechner mieten, das ist schon, also es gibt immer noch Unterschiede, aber das ist schon sehr nah bei Commodity, also es geht eher darum, wie viel kostet das, wo kriege ich so besseres Bang for Buck. Und dann diese ganzen Technologien, so Microservices, wie baue ich überhaupt so große Software-Systeme, das ist, würde ich sagen, so in diesem Produktbereich, ne? Also es ist schon relativ klar, was es ist. Und dann aber, je mehr man in Richtung Data Science geht, ist es dann eher so, da geht es halt wirklich mehr Richtung, ich muss es überhaupt noch erfinden. Also Algorithmen, würde ich sagen, die sind schon so Mittel, also die sind schon erfunden worden, aber wie man das jetzt zum Beispiel alles zusammenbaut, um wirklich Systeme zu bauen, die funktionieren, das ist eine Sache, da weiß man schon so ein bisschen, was es irgendwie geht, aber in jedem Spezialfall muss man dann auch immer sehr, sehr viel anpassen und für jede Anwendung ist irgendwie anders. Ja, da kann man nicht einfach was von der Stange kaufen.
Mhm. Ja, gutes Beispiel. Also für mich ist, wenn man überlegt, was bringen die Wortley Maps eigentlich, also es ist ein großer kommunikativer Wert, also dass man quasi ein bisschen Licht in die Blackbox gibt und zeigt, was sind die verschiedenen Teile, die da zusammenspielen müssen. Und das eben in einer dynamischen Art und Weise, wie du schon gesagt hast, dass du auf der einen Seite Dinge hast, die lange dauern, weil sie erforscht werden müssen und andere Dinge, die man quasi einfach auswählen muss und zusammenstecken muss. Und gerade in Data Science Projekten und so weiter scheint mir eine der wichtigen Dinge zu sein, sein Umfeld sag ich mal, mitzunehmen, die mitzuerziehen, ihnen deutlich zu machen, welche Dinge denn quasi noch in der Genese sind, welche noch relativ neu und deswegen instabil sind und welche eben auch einfacher ist. Deswegen, glaube ich, kann man mit den Wortley Maps ein bisschen Licht reinlassen und hoffentlich Verständnis schaffen dafür und quasi das Management um einen herum oder die Business User damit vielleicht auch ein bisschen erziehen, ist vielleicht zu viel, aber ihnen helfen, gewisse Dinge zu verstehen und zu antizipieren und auch klar zu machen.
Ja, genau. Also es ist ja auch ein weiterer Aspekt. Ich glaube, das ist ja auch, oder dein Gebiet eher ist halt wie, dass jeder dieser Bereiche hat halt auch ein anderes Mindset, eine andere Kultur auch. Also das ist wenn du quasi bei Commodity angekommen bist, dann ist es eher alles auf Effizienz. Ne? Es muss halt gut funktionieren, es muss alles sehr standardisiert sein. Wohingegen, wenn du noch ganz am Anfang bist, dann ist es halt wirklich mehr eine Forschungsaktivität. Ja? Und das ist halt ein komplett anderes Setup. Mhm. Also man muss viel mehr risikofreudig sein und die Teams müssen Erlaubnis haben zu experimentieren und all diese Dinge. Mhm.
Also das war für mich auch ein Aha-Moment, als ich mich damit beschäftigt habe, dass quasi die unterschiedlichen Phasen auch unterschiedliche Tools oder Management-Philosophien brauchen. Ne? Wie du schon sagst, ganz rechts hast du Commodity, da geht es um Effizienz, da geht es um Standardisierung, Skalierung und so weiter. Das heißt, eigentlich die richtige Schule für ganz rechts ist Lean. Lean-Prinzipien, ne? Fehlerfreiheit, Effizienz, wenig Schritte und so weiter. Also alles, was man da nehmen kann, sollte man nehmen. Und dann, wenn man in die Mitte geht, wo es mehr um die Handarbeit geht, um die Customized Products und so weiter, dann sind natürlich agile Prinzipien sehr, sehr gut, ne? Ja. Kurzzyklisch zu lernen, zu testen, empowered zu entscheiden. Und dann die Frage ist nochmal, wenn man ganz noch weiter nach links geht, Richtung Genese, in die Forschung, dann bräuchte es sogar noch was mehr als agil, sondern halt Praktiken, ne? wie wir sie jetzt erforschen, auch ein bisschen und lernen, was so im Data Science Umfeld auch der Fall ist.
Ja, genau. Also ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, dass agil heißt heutzutage auch so viel. Ja, also für manche ist agil wenn man so Scrum by the book macht, ist es in sich schon ein relativ starrer Prozess. Ja, und der zum Beispiel halt gut funktioniert, wenn es halt wirklich so um iterative Verbesserungen geht. Ja, also man hat so relativ kurze Zyklen, man probiert immer was aus, versucht irgendwie datengetrieben zu sein, A/B-Tests und dann kriegt man sozusagen das Produkt noch optimiert. Aber sozusagen agil eher in der Grundidee ist ja einfach dieses, dass man sich halt sagt, man weiß nicht genau, was man will. Also agil ist eigentlich auch schon oder kann sehr, sehr forschungsorientiert sein. Ja, also ich war ja selber, wie du gesagt hast, auch lange in der Forschung und lange Postdoc. Das heißt, ich kenne diese Art der Arbeit auch. Der Unterschied ist halt, glaube ich, dass man in der Firma natürlich nicht unendlich viel Zeit und Geld hat und dass man viel eher auf Impact aus ist. Also es ist, als Forscher kann man auch so Nebenprojekte haben, die man jahrelang verfolgt und irgendwann passiert dann doch was. Aber in Firmen muss man halt doch ein bisschen mehr aufs Geld gucken. So, und dann,
Das heißt, dein Forscherherz wurde dann auch immer wieder in schöne kleine Wasserfallabschnitte gezwängt, oder?
Jetzt an der Uni, meinst du noch?
Nee, in den Firmen,
ja. Ja, achso, ja, das, ja. Ja, das ist tatsächlich ein, wie soll ich sagen, ein interessantes, oder ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt hat, nachdem ich gewechselt habe. Ich war tatsächlich, ganz ehrlich, ich war sehr froh, nicht mehr an der Uni zu sein erstmal. Und habe dann aber festgestellt im Laufe der Jahre, dass es doch manche Sachen gibt, die man halt auch an der Uni sehr gut gelernt hat. Also zum Beispiel mit Deadlines umzugehen oder mit sehr viel Unsicherheit umzugehen. Ja, und so. Ich glaube, das ist aber tatsächlich eine der Herausforderungen, dass wenn es in einen Bereich kommt, wo wirklich sehr viel unklar ist, ist es halt auch für Leute, die also aus dem Software Engineering kommen, oft schwierig, dann damit klar umzugehen. Ne? Also man kann nicht einfach eine Roadmap malen und dann das irgendwie abarbeiten. Sondern man muss wirklich sehr, sehr, sehr offen sein, ne? Und gleichzeitig aber auch ein Auge darauf haben, ob man schon zu viel Zeit gebraucht hat oder nicht. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von den Wortley
Maps. Ja, aber ich meine, was heißt das für Führung? Also in diesem forschenden Umfeld, wenn viele quasi Anwendungsfälle dort noch ihren Weg suchen oder ihren Fit suchen, was heißt das für Führungskräfte? Was heißt das für das Management von solchen Projekten? Was sind da?
Genau, das ist natürlich die oder die große Herausforderung oder auch das große Missverständnis, glaube ich, oft, wenn sage ich mal, Firmen, die nicht viel Erfahrung damit haben, ihr erstes Machine Learning, erstes Data Science Projekt machen, dann passen oft die Erwartungshaltungen nicht. Ne? Sondern man ist halt, also wenn man ist halt, glaube ich, eher das, man nimmt immer das an, was man kennt und denkt dann eher, okay, es muss halt gut gemanagt sein, es ist halt mehr, also wenn man denkt, es ist eher so, wie wir bauen ein neues Feature in irgendeinem Softwareprodukt, ne, dann ist, das hat halt so eine gewisse Planbarkeit, zumindest in der Umsetzung. Mhm. Und Data Science hat halt oft viel mehr Unsicherheiten. Also es geht ja schon damit los, haben wir die Daten überhaupt, sind die Daten gut genug, können wir Modelle trainieren, die auch das bringen, was wir wollen und so weiter. Also die, das ist, man muss mit ja, sehr viel mehr Unsicherheit in dem Fall arbeiten. Und wenn das so vom Management nicht da ist, dann gibt es natürlich nur Stress, weil dann können die Teams nicht das machen, was sie wollen. Also es gibt einfach viele enttäuschte Erwartungen, würde ich sagen, was ja eigentlich für beide Seiten nicht gut anfühlt. Ja, ja.
Also das ist auch meine Beobachtung in Projekten, mit denen ich zu tun habe, dass quasi so ein häufiger mal Missverständnisse oder Kommunikationsprobleme auftreten zwischen diesem Explorativen und dem quasi Finden nach AI-Solutions und den Erwartungen des Managements. Mein Gefühl ist, häufig hat man am Anfang eine gewisse Schonfrist, ein Jahr oder was auch immer, wo man sagt, okay, wir müssen investieren in den Bereich und das ein bisschen offen angehen. Aber dann fangen natürlich an, die Ressourcenkonflikte zuzuschlagen und auch ein bisschen die Abhängigkeiten sich zu zeigen und so weiter. Und dann hat man häufig die Frage, wie vermittelt man den Wert dieses Explorativen in einem System, das hauptsächlich auf Effizienz getrimmt ist und wo das Management über Zahlen und so weiter natürlich seine Unternehmung steuert. Wie machen wir das? Und so für die praktische Anwendung, wie gesagt, das war so ein bisschen Aha-Effekt, diese Gegenüberstellung zwischen Lean in einem Commodity-Umfeld und Six Sigma, so diese ganze Schule, dann agil als Ergänzung und Erweiterung, wenn man mehr in explorative Dinge geht, aber trotzdem weiß, was man tut und dann nochmal in diesem anderen Umfeld quasi mehr das Forschende. Aus meiner Sicht ist es immer noch nicht ganz gelöst, aber die Wortley Maps können dem Ganzen ein bisschen Sprache geben. Und wenn ich so ein bisschen drüber stolpert, dann bin ich über Organisationskulturen gestolpert. Ja? Und wir hatten das ja auch mal in einem Projekt zusammen, wo wir uns das angeschaut haben. Und Simon Wortley sagt eigentlich, es gibt so drei quasi Kernkulturen, die sich in diesen Wortley Maps abspielen. Wenn man ganz links ist in der Genese, dann hat man die Pioniere, also die Leute, die quasi ohne Erlaubnis einfach losrennen und Dinge machen, die offenen Fragen nachjagen. Dann hat man in der Mitte die Siedler, die quasi über Handarbeit, über Verfeinerung und so weiter die ersten Prototypen und die ersten Produkte bauen und diese Produkte dann reifen lassen. Und dann ganz rechts hat man die Städtebauer, also die quasi effiziente Systeme in die Welt setzen. Und Wortley hat das aus einem Buch, Richard Cringely, Accidental Empires, was so die Softwareentwicklungsgeschichte so ein bisschen nachverfolgt, ne, aus den 60ern, 70ern und so weiter. Und seine Beobachtung war eben, dass die ganzen Softwarebooten, die gegründet wurden, die wurden von Pionieren gegründet. Ne? Apple ursprünglich hatte in seinem Foyer eine Piratenflagge und Steve Jobs hat es hochgehalten, ne, in den 80ern und so weiter. Why join the Navy if you could be with the Pirates? Ja, und er hat gesagt, wir sind die Piraten, so typisches
Ex. Kannte ich so nicht, die Geschichte.
Ja, aber gibt's ein Bildchen so, ist ein bisschen verwaschen, aber wenn man danach schaut, genau, typisches Pionierumfeld. Und in diesem Accidental Empire ist es dann diese Beobachtung wie, naja, wenn die Firmen dann reifen, dann sind die Pioniere eigentlich die Falschen irgendwann, weil die können sich nicht an Regeln halten, die können keine Systeme bauen und so weiter. Dann kommen die Siedler rein, quasi die dann übernehmen. The arrival of the suits, also die Leute, die ein bisschen so die Erwachsenen im Raum sind und so weiter, um das Ganze so Baby zu sitten und reif werden zu lassen. Bis man dann in die Corporation kommt, wo Leute mit viel Sitzfleisch sind, mit viel Verhandlungsgeschick, politischem Gespür und so weiter. Und ich finde es interessant, weil alle wollen so ein bisschen Pionier sein und Data Science, also Datenwissenschaft ist ja auch quasi explorativ, aber in bestehenden Organisationen sind eigentlich die ganzen Chefriegen, sind Städtebauer, ne? Und dort liegt das Geld, dort liegt die Macht, dort liegt die Strategie auch auf der ganz rechten Seite. Und wie kommst du dann damit klar? Und da ist ein großes Missverständnis und oder Potenzial für Reibungsverluste. Und was ich sehe einfach in Projekten ist quasi, wie gestaltest du den, also wie kultivierst du so unterschiedliche Kulturen in einem Unternehmen? Also dass du quasi die Parallele hast, dass die sich auch wertschätzen. Aber dann auch, wenn du Dinge entwickelst, dass du ein Handover hast, also du findest Dinge, gibst die dann aber in eine Standardentwicklung und dann werden sie Teil des Angebots. Und das ist noch eine ungelöste Frage, so, die sich in der Praxis zeigt.
Ja, ich glaube genau, ich glaube, das Wort Wardley Maps, was mir auch irgendwie nochmal ganz klar gemacht hat, ist halt, dass sozusagen selbst in einer, also was du beschrieben hast, ist ja, glaube ich, die große Entwicklung auch für die gesamte Firma. Ne? Mhm. Das kennt, ist ja, glaube ich, jeder Startup macht das irgendwie so durch. Und es gibt dann ja auch manche CEOs, die sagen dann irgendwann, das ist jetzt nichts mehr für mich. Ne? Ich baue gerne eine Firma auf, aber dann machen sie lieber die nächste, als dann immer noch dabei zu bleiben. Es gibt ja ganz wenige, die das quasi von Anfang bis Ende durchziehen. Und bei Wardley Maps, was ich interessant fand, ist sozusagen selbst in einer Firma, die insgesamt vielleicht schon auf Corporate ist, gibt es natürlich immer wieder Teile, die wieder im Pionierbereich sind, ne? Oder Teile, die halt noch in diesem Siedlerbereich sind. Und ich glaube, das so klar zu kriegen, das ist, glaube ich, eine der großen Benefits von diesen Wardley Maps. Mhm. Ja, und wie man damit umgeht, ist halt auch unklar. Also ich glaube, man muss halt immer die richtigen Leute haben dafür. Ich glaube, das ist halt für mich auch ein ganz, ganz klares so People-Management-Thema. Man muss halt die Leute kennen und es gibt manche Leute, die machen lieber das eine oder lieber das andere. Es gibt manche Leute, die wollen auch lieber bei einem Produkt bleiben. Also die fangen am Anfang an, aber die wollen das dann bis zum Ende aufbauen und manche, die wollen lieber zwischendurch wechseln. Und es fängt, glaube ich, also abgesehen davon, dass man das erkennt und den Leuten einen Raum gibt, ist es auch ganz wichtig, die richtigen Leute zu haben und zu wissen, wie man sie am besten einsetzt. Mhm. Ja. Genau, und das andere ist ja, glaube ich, auch, es ist ja auch nicht so, dass irgendwas besser ist als das andere. Ja? Also die sozusagen manchmal, also wie du sagst, alle wollen so Pioneers sein, aber so richtig gute Städtebauer sind halt auch absolut unbezahlbar. So, genau. Das ist halt, also jede Phase hat ihren Wert.
Ja. Und das finde ich auch interessant. Ja, und du brauchst das Zusammenspiel der Kulturen, der Personen. Und ich denke auch, das kann einer Organisation Vokabular geben oder Handwerkszeug, das zu differenzieren und auch ein bisschen das Zusammenspiel zu kultivieren, weil ich denke, viele Organisationen laufen auf eine, sag ich mal, Kernkultur raus, ne? Kommend aus dem Städtebauertum. Wir sind sehr effizienzgetrieben, wir sind sehr fehlerfrei orientiert und so weiter. Und jetzt wollen alle ein bisschen Richtung agil. Und ich arbeite jetzt mit einer Organisation, die hat sich das für sich dann entschieden. Sie sagen quasi, die Standardsachen, die machen wir in Lean Six Sigma-Manier und Projekte, die machen wir mit agilen Tools und Mindset. Ne? Ja. Und dann gibt es Leute, die spezialisieren sich eben auch darauf. Die sind quasi mehr mit den agilen Methoden vertraut und haben diesen Mindset mehr inne. Und andere, die arbeiten mehr quasi in der Linie an den Standardsachen. Was ich noch interessant finde, ist quasi für das Pioniertum, da gibt es noch nicht so viel Best Practices. Also dieser ganze agile Katalog und Kanon, der sich etabliert hat, hatte 40 Jahre Anlauf. Also der Software gibt es schon länger. Und die Softwarepraktiken, da hat man mit verschiedenen Dingen rumgeforscht und probiert. Und das agile Manifest ist jetzt wie alt? 12 Jahre vielleicht oder so? Und setzt sich jetzt die letzten 20 Jahre, 12 Jahre. Und jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren versucht jede Organisation, sich davon eine Scheibe abzuschneiden und, sage ich, die Benefits zu nehmen. Und mein Gefühl ist eben im Data Science Umfeld, diese Best Practices oder so, die sind noch und die Management Praxis darum, die sind noch so ein bisschen am Werden. Und sich finden.
Auf jeden Fall. Ja, also eine Diskussion, die ich ganz oft habe, ist, wie leitet man eigentlich gut Teams? Oder Leute fragen mich, ne, wie machst du mit deinen Teams Scrum oder was weiß ich? Also es ist so ich glaube, da gibt es ja auch so viele Ansätze, ne? Hast du jetzt Data Science Engineers in einem Team? Wie stark ist es getrennt? Wie viel dürfen Data Scientists machen bis zum Ende und so weiter? Und ich glaube, man sieht schon, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert, aber es gibt tatsächlich, wie du sagst, noch keinen Standard. Also das Problem ist ja, glaube ich, auch, weil es halt natürlich so viel Unsicherheiten hat, ist es halt, jeder Prozess ist einfach in sich sehr abstrakt, ja, weil es gibt nicht, du machst halt das und das und dann machst du dir einen Plan und dann, also Also ich glaube, ich bin auch mehr auf der Seite. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie Lean funktioniert, weil ich mehr auf der, mein ganzes Leben eher in der, in den Anfängen und im agilen Bereich gearbeitet habe. Aber es lässt sich, glaube ich, auch nicht so einfach kodifizieren.
Genau, also ich, da finde ich eben eine der, der schönen und wichtigen Dinge der Wortley Maps. Sie gibt so eine gemeinsame Ausrichtung. Er spricht auch an einer Stelle von Doktrin. Das ist jetzt nicht, glaube ich, sein Hauptpunkt, aber quasi so gewisse Grundsetzungen, die das Tool mit sich bringt. Und die ist eben sehr schön an den Kunden ausgerichtet, was ja eigentlich so sein sollte und trotzdem immer mal wieder verschüttet geht in Organisationen. Also hat ja immer den starken Kundenbezug, schafft diese Breite mit unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Challenges. Man kann Cluster bilden. Und ich frage mich, ob es nicht ein sehr gutes Tool ist für unsere Netzwerkzeit, Arbeiten in Teams und in, sag ich mal, mehr agilen Zusammenstellungen kurzzeitig oder sehr fluide zu arbeiten. Weil wenn ich mir das schon anschaue, die ursprünglichen Management-Tools von Henry Ford und, sag ich mal, Frederick Taylor und so weiter, die haben ja versucht, ein System zu bauen, wo die Intelligenz in, sag ich mal, den Regeln dieses Systems ist. Ne? Mhm. Also die Brillanz war, ein tolles Systemdesign zu haben, das quasi die Abläufe steuert und die Hände sind austauschbar. Mit Peter Drucker und der Wissensarbeit war die Intelligenz quasi im guten Setzen von Zielen. Dem Management übersetzt die Strategie in Jahrespläne und gibt dann Menschen Freiheit daran zu arbeiten, was auch okay ist. Allerdings sind wir heute mit viel mehr Abhängigkeiten zugange und gerade AI-Projekte haben ja wahnsinnig viele Abhängigkeiten und Nebenwirkungen, die mitkommen. Ob die Wortley Maps nicht ein gutes Tool sind für dieses mehr verletzliche, schnell ändernde Welt mit vielen Abhängigkeiten, weil ich glaube, eine der psychologischen, sag ich mal, Einsichten davon ist, dass sie gemeinsamen Kontext schaffen. So, ne? Also sie geben dir eine Lesart des Ganzen, sodass du auch eigenständiger und empowerter Entscheidungen treffen kannst, die nicht nur darin heißen, bis $500 darfst du irgendwie was ausgeben, sondern die geben dir ein Navigationssystem, sodass du quasi situativ immer wieder entscheiden kannst, wo bist du und wie spielt das Ganze zusammen. Wenn ich darf, da eine Erkenntnis. Ich bin kürzlich über eine Studie gestoßen von Carl Weick, einem Organisationspsychologen. Der hat 99 ein Paper rausgebracht, das heißt Drop Your Tools. Und darin hat er Firefighter Accidents analysiert, also hochspezialisierte professionelle Teams, die den Auftrag haben, Feuer zu löschen, was meistens klappt. Und ab und zu gibt es Tragödien. Und darin ist eine Tragödie 1949, ein Feuer in einem Canyon in den USA, das Man Gulch Fire. Und dieses hat ein bisschen Popularität gewonnen. Satya Nadella zitiert das ab und zu und so verschiedene andere. Und als sie das analysiert haben, die sind da in diesen Canyon rein, so ein bisschen steil, Wind und so weiter. Sie haben es analysiert, ging ein bisschen was schief beim Drop-Off, aber dann sind sie diesem Feuer nachgegangen und haben so ein, zwei Dinge vielleicht falsch eingeschätzt. Nichtsdestotrotz waren sie Professionals. Aber 13 von diesen Feuerleuten haben nur 2 überlebt und 11 sind gestorben, weil sie von diesem Feuer eingeschlossen wurden und erwischt wurden. Klar, diese Feuer sind schnell, aber das sind ja Dinge, auf die Firefighters eigentlich auch vorbereitet sind. Neben den verschiedenen Dingen, die man da analysieren kann, Lesart der Situation, Kommunikation, Vertrauen im Team und so weiter, war ein markanter Punkt, dass die Firefighters mit ihrer ganzen Ausrüstung für die gesamte Zeit unterwegs waren. Das heißt, die letzten 5 Minuten waren im aktiven Eskalationsmodus und mussten raus. Und es war steil, es war hohes Gras und das Feuer kam schnell und die mussten rennen. Und sie haben ihre Ausrüstung nur 20 Sekunden abgelegt, bevor sie umgekommen sind. Und wenn du dir überlegst, ich bin kein Firefighter, ich kenne wenig Firefighter, aber wenn man sich das so anschaut, was haben die denn an Tools dabei? Die haben Leitern dabei, die haben Sägen dabei, die haben Hacken dabei, die haben Feuerlöscher dabei. Also die 20 oder mehr Kilo, die da mit sich rumschleppen, um halt vorbereitet zu sein, um in der Wildnis eben dieses Feuer zu löschen. Warum laufen Leute für über 4 Minuten um ihr Leben und behalten 20 Kilo am Körper? Warum schmeißen die das nicht weg? Ja? Und was Carl Weick im Prinzip gesagt hat, war einer der Fehler, ist, dass sie den Kontext missachtet haben. Und Drop Your Tools ist so diese Idee, dass Organisationen immer auf das zurückfallen, was sie schon kennen. quasi, unabhängig davon, ob es Sinn macht oder nicht. Also du hast so eine Denke in der Organisation und du fällst immer auf dieses Verhalten zurück. Und wenn es eng wird, dann klammerst du dich noch mehr darum. Ja? Ich habe ein bisschen Flugangst, wenn es manchmal eng wird, dann halte ich mich am Sessel fest. Nicht, dass das groß was macht mit dem Flugzeug oder die Situation verbessert, aber es ist so ein Self-Soothing, Selbstberuhigungsmechanismus. Und ich finde, die Wortley Maps sind ein tolles Tool, um den Kontext zu legen, sodass Leute besser erkennen können, wo sind wir und was passiert mir, was die Chancen erhöht, dass sie richtige Entscheidungen treffen, selbst wenn sie nicht geübt sind darin oder es neues Verhalten für sie an den Tag legt. Und das finde ich ein tolles oder ein sehr, sehr wichtiges Leadership-Skill immer wieder. Was ist unser Kontext, wo sind wir unterwegs, was ist der Challenge und wie hängt das Ganze zusammen? Und die Wortley Maps machen das eben nicht nur für die Führungsebene, sondern auch für die Teams, da Kontext lesen zu können. So eine Erkenntnis, die ich rausziehe. So.
Ja. Das genau. Ich glaube Kontext auch und auch ein Fokus darauf. Das finde ich auch immer wichtig oder auch Erkenntnis für Leute, die zusammenarbeiten, dass sie vielleicht an unterschiedlichen Orten sind. Ja, also ich finde die das ist ja auch oft, Leute nehmen irgendwie halt an, der eine ist halt so und der andere irgendwie so, aber in meiner Erfahrung, wenn man mal darüber redet, auch, dass Leute unterschiedlich sind, dann gibt es auch mehr Verständnis füreinander. Mhm. Ja, und wenn man erkennt, das eine Team, wir sind halt eher hinten die Städtebauer und das andere Team ist eher vorne bei den Pionieren und das ist einfach unterschiedlich, dann verbessert das auch die Zusammenarbeit. Mhm.
Wie würde man jetzt anfangen mit den Wortley Maps? Also wenn man das interessant findet, was wäre so dein Tipp, um sich Wortley so ein bisschen näher zu bringen?
Genau, es gibt dieses Buch, aber es sind irgendwie 500 Seiten, aber es baut sehr aufeinander auf. Also es geht, man muss nicht das ganze Buch gelesen haben. Und es gibt gute Beispiele. Ich glaube, man müsste sich ein paar Beispiele angucken, wie Sachen halt gemappt werden und ein paar von diesen Grundsachen irgendwie kennen und vielleicht auch ein paar von den Videos, die du erwähnt hast. Mhm. Also es ist eigentlich nicht so schwierig. Man kann ja auch, man fängt einfach mit irgendwas an, was man gut kennt und mappt das mal so für sich aus. Genau. Also ich finde Simon Wortley, der ist auch ein sehr interessanter Charakter, weil er erzählt ja auch sehr offen über seine Zeit als CTO und was er alles für Fehler gemacht hat und was für schreckliche Fehlentscheidungen. Also es ist ein sehr, sehr ein sympathischer
Kollege.
Autor zum Lesen, finde ich auch. Das finde ich, kann man gut lesen.
Ja. Also ich denke auch, man müsste sich das Tool mal einverleiben, dann mal eine Übung machen mit seiner eigenen Strategie, das dort zu mappen. Vielleicht selbst, wenn es nicht perfekt gemappt ist, ist ja nichts ganz objektiv, aber es ist eine gute Dialoggrundlage, mit dem Team da durchzugehen, wie sind die verschiedenen Bestandteile unserer Aufgaben und Wertschöpfung in der Strategie da drin. Und dann vielleicht eine abgeleitete Sache ist, welche Teams müssten wir auch machen. Ne? Also eine Idee ist, so Cluster zu bilden, also dass Leute quasi mit dem richtigen Mindset an gewissen Themen arbeiten und sie dann Handover, also vielleicht auch ein bisschen Organisations- oder Führungsanpassung basieren darauf. Das ist schon ganz spannend und ich glaube, das könnte gut helfen im Zusammenspiel von der AI-Projekten mit bestehenden Organisationen, da gewisse Dinge besser zu thematisieren und auf den Punkt zu bringen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, das ist, glaube ich, soweit mit den Wortley Maps. Interessantes Tool. Ich hoffe, wir konnten es ein bisschen rüberbringen. Fand es immer spannend, da den Austausch zusammen aus verschiedenen Blickwinkeln. Du als Techniker und als Experte von der Data Science-Seite und ich als Psychologe und Führungs- und Wandelseite da drauf zu schauen. Das war unsere Jungfernfahrt, unsere erste Episode hier und bin gespannt auf die nächsten Themen, denen wir uns widmen und zu schauen, was heißt das für Data Science und Wandel in Organisationen sich aufzustellen für die Zukunft.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt.
Alles klar, dann bis bald.
Bis dann.